Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 253. Heute mit dabei die Samira.
Hallo.
Und der Robert.
Guten Tag.
Ja, und wie immer bei ganz normalen Folgen beginnen wir mit dem Rückblick. Und da gab es eine Veranstaltung, ja, in Las Vegas im MGM Grand. Da werden wir jetzt auch nicht groß drauf eingehen. Auf jeden Fall kämpfte im Superfedergewicht Oscar Valdez gegen Jason Velez. Valdez gewann, wie zu erwarten, war durch TKO, das war nicht unbedingt zu erwarten, aber dass er gewann oder gewinnen würde, war zu erwarten. Und gewann in der 10. Runde durch TKO und im Light Heavyweight gewann Edgar Berlenga gegen Eric Moon nach K.O. in der ersten Runde. Ansonsten ist jetzt da nicht so viel, was man zwingend noch erwähnen müsste. Es ist ja auch nicht so das ganz große Boxen gewesen. Naja, wir warten halt immer noch. Aber da ist auf jeden Fall Licht am Horizont schon zu sehen. Aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Aus deutscher Sicht ist am 25. Juli eine Veranstaltung in England gewesen. Und zwar in London traf Michael Walisch auf Joey Joyce. Wie hat euch der Walisch gefallen und wie hat euch Joey Joyce gefallen?
Gute Frage. Ja, also wie der Kampf ausging, haben wir ja alle schon von vornherein gesagt, dass der vorzeitig beendet wird. Interessant fand ich, was im Nachgang zu dem Kampf in diversen Internetforen bei Facebook und sonst wo geschrieben worden ist, dass man noch nie gesehen hätte, dass Joyce so oft von einem Boxer getroffen wurde. Kann ich jetzt irgendwie nicht so wirklich unterschreiben. Ich meine, ich finde Joyce jetzt nicht sonderlich geil. Also ich finde, Dubois ist in meinen Augen der bessere Boxer. Aber die erste Runde war abtasten. In der zweiten Runde hat Walle schon das erste Knie genommen. Und in der dritten Runde war vorbei. Also ich habe ja also getippt, so die ersten 3-4 Runden sollte es vorbei sein. Also alles, was darüber hinausgegangen wäre, wären Achtungserfolge. Von daher, es ist ausgegangen, wie man es sich denken konnte. Und ja, das von einem Joyce, der echt nicht gut in Form war.
Ja, genau, das muss man schon sagen, dass das irgendwie einer der schlechtesten Joyces war, die man im Ring vielleicht gesehen hat. Also weiß ich nicht, oder keine Ahnung, auf jeden Fall meine Erinnerung. Also Joe Joyce, man muss ja sagen, die erste Runde war ja schon recht okay, war recht gut von Walisch. Da dachte man so, Walisch versucht schon. Und Joyce ist offen wie ein Scheunentor und er hat sich ja manchmal auch schön die Rechte eingefangen. Also der hat wirklich gar keine Deckung gehabt. Und wenn da jemand gewesen wäre mit einem Hammer irgendwie mit ein bisschen Power in den Fäusten, dann wäre Joyce K.O. gegangen. Ich meine, weißt du, wie viel? Der hat so viele Hände ans Kinn gekriegt, der war richtig offen. Okay, der hat sich vielleicht auch mit Absicht dann nicht geschützt, weil er gemerkt hat, es richtet bei ihm nichts aus. Aber ich meine, der hat wirklich, also ich finde auch, dass er viel genommen hat. Also zu viel auch. Das sollte eigentlich nicht so sein, auch wenn es ihm nichts angehabt hat. Okay, die erste Runde fand ich noch okay von Walisch. Man hat gemerkt, er kämpft noch ein bisschen, probiert halt sowas.
Aber in der zweiten war der schon am Pumpen. Die
zweite war schon durch. Also zweite Runde war schon klar, jetzt wird es bald zu Ende sein. Ne? Und dritte war ja dann TKO, dritte Runde, war dann vorbei. Und dann, ja, Walisch war halt auch, beide waren nicht in Form. Joe Joyce war noch ein bisschen besser, war natürlich besser in Form und bringt das bessere Potenzial mit. Deswegen hat er auch den Kampf recht früh gewonnen. Aber weiß ich nicht, also wenn Joe Joyce demnächst weiter so sich im Ring präsentiert, dann wird da auch nicht so viel zu holen sein in der Weltspitze. So.
Ich habe letztens mal den Kampf von ihm nochmal gesehen, wo er gegen Alexander Usyk geboxt hat. Da ist halt auch sehr viel durchgegangen. Und den hat er ja auch einstimmig nach Punkten verloren, den Kampf.
Einfach. Also wann hat er gegen Usyk geboxt?
Das war 2013 bei der World Boxing Super Series. Nee, nicht bei der. Aber noch als Amateur jedenfalls.
Ja, bei den Amateuren. Ja. Nee, aber er hat wirklich keine gute Deckung. Das ist halt im Schwergewicht tödlich eigentlich.
Ja, aber es gibt ja auch Gründe, warum er so spät Profi geworden ist. Er hat natürlich gewisse Qualität, aber Aber es ist nicht so, dass er jetzt der nächste Dominator ist oder wird in Killshot kommen,
auch
ja.
So.
Aber
er ist nicht so, also auch als Fan, ne, ist es jetzt nicht so, dass du denkst, du musst jetzt jeden Kampf von ihm gucken, weil das irgendwie, da fehlt so, der ist nicht explosiv, so, der, da fehlen so viele Sachen, die irgendwie ein Schwergewichtler haben sollte, so finde ich. Sein Kampfstil ist jetzt auch nicht so attraktiv.
Ja, zumindest um auf irgendwie, wenn man jetzt vom Superstar-Level ausgeht. So,
ja, ne, ja, wir reden jetzt von der Welt, wir reden jetzt echt so von Tyson Fury, Wilder, Joshua, Usyk, irgendwie Povetkin, also schon noch so die, die da an der Spitze sind. Da ist schon noch ein großer Unterschied.
Prinzipiell kein schlechter Mann, aber da ist noch was zu tun.
Richtig, richtig. Einfach so Top 10, Contender-Level, das in jedem Fall, aber ich meine, er ist schon 34 und dass er da jetzt groß die Welt dominieren würde, das wird nicht so kommen. Ich fand Wallis erstaunlich gut. Also ich hätte ja in der Vorschau gesagt, dass ich denke, dass er in der ersten Runde K.O. geht. Von daher überrascht es mich schon, dass er so lange stand. Ne? Mhm. Aber im Großen und Ganzen war er natürlich absolut chancenlos und es ist auch alles wenig überraschend. Ne? Und wenn er jetzt K.O. geht, ist er eigentlich auch relativ egal, ob der jetzt TKO 1 oder 3 steht. 4 oder 2. Das macht den Braten halt auch nicht fett. Ne? Man hat irgendwie so doch, wie ich schon gesagt habe, das bekommen, was zu erwarten war.
Ja, und er hat, glaube ich, danach auch bei Instagram gesagt, dass er halt nicht richtig vorbereitet war. Ah. Und ja, okay, aber das wusste man halt auch schon vorher. Ich meine, ja,
aber bestimmt auch erkältet und so, hatte im C.
Vielleicht nee, aber ich meine, welcher deutscher Boxer ist überhaupt noch vorbereitet, wenn er richtig vorbereitet, wenn er gegen irgendwie einigermaßen so die Weltspitze oder sehr starke Leute antritt? Ich meine, gegen wen hat Michael Wallisch Sparring gemacht? Ich denke nicht gegen irgendwelche Top-Leute. Und er hat es ja auch sehr kurzfristig von dem Kampf erfahren, hat er auch gesagt, dass er ihn kurzfristig angenommen hat. Aber das sind halt so Ausreden im Nachhinein. Ich meine, das weiß man alles vorher.
Ja, hätte ich mal mit Anthony Joshua und Alexander Usyk sparen, dann wäre ich richtig vorbereitet gewesen. Ja, aber wer macht das denn?
Ach, ist ja, ja, so ist ja auch Unsinn, wenn ich jetzt.
Nicht sein, ja, ich übertreibe jetzt ja nur ein bisschen. Ich meine, erinnere dich doch mal, als der David Haye gegen Tyson Fury boxen sollte. Wen hatte der da alles im Sparingscamp gehabt?
Meinst du David Haye oder Tyson Fury? Weiß ich nicht.
Nein, David Haye. Der hatte Deontay Wilder im Trainingscamp. Der hatte Mario Schwach. Der hatte den Horkewitsch hatte da drin gehabt. Der hatte den Towers drin gehabt. Der hat sich nur große, gute Leute geholt. Und
ja, okay, das ist natürlich auch ein Big Fight so. Aber trotzdem, für Wallisch ist es halt auch ein Big Fight so. Deswegen müsste er eigentlich das genauso ernst nehmen wie so ein David Haye, weil eine größere Chance wird er halt nicht mehr bekommen. So. Und wenn du das als einzige Chance in deinem Leben siehst, mal an der Weltspitze zu kratzen, ich meine, Joe Joyce ist jetzt Platz 16, dann müsstest du dich eigentlich darauf ernsthaft vorbereiten, wenn du da mit irgendwelchen sportlichen Ambitionen reingehst und nicht nur das Geld abkassieren willst. Aber daran sieht man ja, wie er den Sport so sieht, als was. Deswegen, ja, ist jetzt nicht überraschend. Ja.
Nein, aber es ist ja so, wenn ich mir jetzt den Trainer von Usain Bolt hole, laufe ich auch nicht die 100 Meter so schnell wie Usain Bolt. Es ist einfach.
Den Trainer nicht, aber wenn du einen Sparringspartner holst, der gut ist, dann lernst du schon was. Vor allem siehst du dann, wie schwer das wird in dem Kampf und was du vielleicht, dass es zu früh ist für dich, so einen Kampf zu machen und dann irgendwie dich in wenigen Wochen darauf vorzubereiten.
Das sind ja auch immer so, das schiebt man immer so vor. Wenn er wirklich Qualität hätte, dann hätte er auch boxerisch ganz anders was zeigen können. Aber die hat er eben nicht.
Dann ja, oder die war, halt auch so aber unter. Die war mal besser auf jeden Fall. Die war mal besser bei Michael Wallisch, würde ich sagen. Auf jeden Fall war er mal fitter und wirkte fitter. Ja, und
fitter
so.
Mag sein. Aber,
und,
aber
oder aggressiver, so ein bisschen mehr Hunger, weißt du. Der Hunger ist bei ihm doch auch gar nicht mehr da. Das sieht man doch auch. Also, weiß ich nicht. Ich finde, das ist offensichtlich. Und wenn sowas schon dann fehlt, dann.
Ja, aber der hat auch nie, als der noch hungrig war, hat er auch nie gegen Boxer geboxt, die diese Qualität hatten.
Ja, das stimmt auch.
Er hat nur durch die Bank gegen Aufbaugegner geboxt und gegen einen Christian Hammer, der wirklich ordentlich Meilen auf dem Tacho hat, ist der untergegangen.
Ja, aber das ist auch ein gut ausgebildeter Amateur. Ne? Das ist einfach die boxerische Fähigkeiten, die sind einfach bei so einem Hammer viel ausgeprägter, ne?
Ja.
Einfach.
Ja. Ein Hammer lässt einen auch nicht gut aussehen. Der ist immer unangenehm. Ja. Aber ist halt jetzt auch, hat halt aber auch nichts mit Weltspitze zu tun. Und wenn, aber trotzdem ist der gegen den untergegangen. Und Hammer hat wirklich schon sehr viele Meilen auf dem Tacho.
Ja. Ja, das stimmt. Aber da war ja, das war 2018, da war er, ja, genau, okay, er war halt, ja klar, davor war halt eher so seine Zeit, wo er halt ein bisschen vielleicht intensiver auch trainiert hat.
Ja, aber und klar, ist ja
auch, die Gegner waren natürlich auch ein bisschen schlechter, so.
Okay, ich weiß nicht, das ist halt, wenn man, das ist halt wie immer, wenn man diese großen Gegnersprünge macht in der Qualität, das geht selten gut aus. Wenn man nicht gerade irgendwie einen extrem guten Amateur-Background hatte oder so, aber sonst geht das oft einfach nur in die Hose.
Ja, und jetzt hat er halt, ja, zwischendurch hat er noch einen Sieg nach Christian Hammer Niederlage, Efa Jagba Niederlage, dann Delacic Sieg, Toni Oka Niederlage, Joe Joyce Niederlage. Also entweder folgen jetzt noch ganz viele Niederlagen oder er macht jetzt wieder einen leichten Aufbaukampf, aber ich denke mal, so lange wird er vielleicht auch nicht mehr boxen. Er könnte halt noch in Deutschland so interessante vielleicht Kämpfe machen, aber sollte man vielleicht auch eher, wenn man halt merkt, dass man international da nichts zu holen hat. Und auch schon in Deutschland, dass es da auch schon mit manchen problematisch wird. Aber ich, ja. Oder man lässt sich halt verheizen weiter gegen irgendwelche Leute, die einen Rekord durch dich aufbauen wollen. Das kann man natürlich auch machen, aber...
Vermutlich ist das lukrativer.
Ja, lukrativer ist es hundertprozentig, aber es ist auch gesundheitsgefährdender. Wenn er halt 100 Meilen hintereinander jetzt K.O. geschlagen wird, muss man sich halt auch überlegen. Ja, ist ja so, das ist ja auch nicht gesund. Seit 2018, seit 2018, ja, 15.12.2018. Ich meine, okay, immer recht früh, das ist sein Glück, dass er eigentlich recht früh die Kämpfe beendet hat. Wenn der jetzt immer 12 Runden macht und richtig viele Treffer nimmt und am Ende erst K.O. geschlagen wird, ist natürlich noch krasser so.
Ja, aber der richtige Profi-Journeyman, der weiß schon, wann er sich hinlegen muss.
Ja, aber er hat sich ja nicht mit Absicht hingelegt, sah ja nicht so aus. Er war ja wirklich einfach zermürbt.
Sollte er sich vielleicht mal überlegen.
Ja, so hinwerfen. Also er wurde ja wirklich dann auch getroffen, so, das hat man auch gesehen, so, das hat ihm wehgetan, also. Aber ja, weiß ich nicht, das ist halt, wir reden ja über das Sportliche und sportlich kann man da, also kann man das jetzt nicht so unterstützen eigentlich. Finanziell natürlich ist es halt so der für ihn der beste Weg, um noch Geld zu verdienen, aber sportlich ist es halt gar nichts.
Ja, ist halt, ja, schwierig. Sind natürlich auch so Dinge, wie gesagt, das ist ja fast jedes Mal, wenn Corona nicht wäre und wir hätten größere Veranstaltungen, würden wir da auch nicht großartig drüber reden, aber vielmehr gibt es momentan einfach nicht. Und dann müssen halt solche Kämpfe herhalten.
Ja, die Veranstaltung gestern in England da von Matchroom, das war ja auch rein Journeyman-Veranstaltung.
Ja, schon auf solideren Level, ne? Aber das war halt auch.
Ja, alles nur Aufbaukämpfe, ne? Das sind alles so Stay Busy Fights, weil alle wegen Corona nicht geboxt haben, damit die einfach wieder so aktiv bleiben. Mehr kann man da auch jetzt erstmal nicht erwarten. Das ist ja überall eigentlich weltweit jetzt gerade so.
Wirklich interessant wird es ja eher so wieder gegen Ende August, wenn dann so Leute wie White und Povetkin boxen.
Genau. Es ist ja auch so, zum Beispiel jetzt wäre der Punkt gekommen, wo wir im Podcast ja normalerweise auf die Vorschau eingehen würden. Aber wir haben uns wirklich über Boxcycle und überall geschaut, was es für Kämpfe momentan gibt. Aber es ist so richtig wirklich etwas Erwähnenswertes, ist nicht mal dabei nächste Woche, wo man jetzt irgendwie näher drauf eingehen müsste. Von daher kommen wir zu den News. Und da sagte der Robert jetzt schon, dass es so Ende des Jahres wieder interessanter wird. Und da gibt es zum Beispiel die News, dass Errol Spence am 21. November auf Danny Garcia treffen wird. Was ja doch schon ein doch sehr interessanter Kampf ist. Und der wird uns Aufschluss darüber geben, inwieweit Errol Spence ja Folgen oder seinen Unfall gut überstanden hat. Also natürlich schon Gegner, wo du dann halt viel sehen kannst. Und das ist schon nett. Also das ist auf jeden Fall einer der größten Kämpfe dieses Jahres, wenn er denn so kommt.
Ja, eigentlich auch ein fast zu starker Gegner nach so einem Unfall, ne? Also
ja,
Ja. Da hätte man sie auch sagen können, okay, ich mache jetzt erstmal so einen leichteren Aufbaukampf, aber der steigt ja richtig völlig wieder ein. Also so schlecht ist der Garcia jetzt nicht. So, der ist schon echt gut. Also.
Ja gut, du kannst natürlich auch gegen Abdul Nasser Delatschitsch boxen, wie der Wallisch.
Ja, aber ich denke,
Nee,
das ist
aber ja, schon gefährlich.
aber es ist schon ein guter Indikator dafür, dass
Dass es ihm gut
wenn
geht,
er
wahrscheinlich
große
auch.
Folgen vom Unfall noch hätte,
Ja.
dann würde er bestimmt nicht gegen den Garcia kämpfen, sondern
Glaube
gegen
ich
einen
auch
vielleicht
nicht.
etwas leichteren Mann.
Ja.
Würde ich einfach mal so unterstellen. Ich glaube nicht, dass man das dann machen würde, wenn er wirklich da irgendwelche Folgen von oder irgendwelche
Ja.
Sachen ihn stark einschränken noch davon oder so. Also ich hoffe mal, dass er alles bestens überstanden hat. Weil es ist ja doch einer der Pound for Pound interessantesten Kämpfer momentan und besten Leute, die es so gibt. Und von daher würde ich mich schon sehr freuen, wenn er da keine Einbußen hätte durch den Unfall.
Er ist ja auch eigentlich der klare Favorit jetzt, ne? Ohne seinen Unfall sowieso, aber mit Unfall sind halt so Fragezeichen, weil man nicht weiß, wie es ihm geht, aber auch so, ja, man ihn dann sowieso als Favoriten zählen, aber länger nicht geboxt und so, dann ein bisschen raus. Ja, muss man sehen, ob
Genau,
es nicht
weil
der
man
neue
will ja vielleicht
Vorzeichen
langfristig
ist.
ja schon irgendwie auf den Kampf gegen Crawford oder so hinarbeiten. Wo es denn ja wirklich vielleicht auch um die Pound-for-Pound-Krone gehen könnte, wird man sehen. Ja, ansonsten gibt es weitere News, auch aus deutscher Sicht. Sebastian Formella boxt angeblich am 22. August gegen Sean Porter. Das hat mich relativ fassungslos gemacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ja, man dachte zuerst, man hat sich verlesen, ne? Was? So, man denkt so, was gegen Sean Porter? So, zuerst so, hä? Ich dachte auch so,
Ich dachte, hat der nur einen Opa oder so? Aber das ist. Ja, egal. Aber da werden wir demnächst nochmal näher drauf eingehen. Vielleicht mal gucken. Aber das sind immer so Veranstaltungen. Ja, weiß ich nicht.
Naja, man braucht dazu ja nur sagen, Halbprofi, der noch am Hafen von Hamburg arbeitet, tritt gegen Weltspitze Vollprofi an. Also mehr braucht man dazu ja eigentlich gar nicht sagen. So,
Ja.
so das sagt ja schon alles. Die Vorzeichen sind klar. So, auch wenn es natürlich geiler Name ist und endlich wieder so cool klingt, dass man den krass gegen Star und so. Aber erstens wird er wahrscheinlich eh nicht in Deutschland boxen. So, das wird jetzt auch
Nein.
kein Fight, der in Deutschland. Das wäre natürlich geil, wenn man Sean Porter in Deutschland sehen könnte, weil das hatten wir schon jahrelang nicht mehr, dass hier irgendein Star war. Nach Usyk gegen Marco Huck eigentlich keiner mehr. Aber das wird eh nicht so sein. Deswegen, ja, keine Ahnung, ist es halt wieder, ja, ist halt, weiß man halt schon, wie die Vorzeichen stehen und. Ja, gehen wir dann drauf ein, wenn es wirklich, wenn der Ort feststeht und wenn es dann dabei bleibt.
Ja. Die nächste Nachricht ist, Marco Huck hat einen neuen Trainer. Patrick Dobroschi.
Kennt ihr den noch?
Ja.
Ja, ne?
Und
Er
wie
sagt
bereitet
einem auch
er
was.
sich auf den Kampf gegen Dennis Lewandowski vor? Ich glaube persönlich, dass Marco Huck Dennis Lewandowski auch mit 3 Promille nach 3 durchgefeierten Nächten sehr schnell abfertigen würde. Gerade wenn man sich, sag mal so, die Form von Dennis Lewandowski ansieht, sieht nicht ganz so überzeugend aus. Plus natürlich das eh nicht groß vorhandene boxerische Talent. Ich weiß nicht, ob er sich darauf vorbereiten müsste. Ich glaube, das zeigt ja auch die Gegnerwahl, weiß ich nicht. Er will einfach aktiv sein, ist relativ schnell an irgendwelche großen Kämpfe kommen, wie der Hook. Deswegen, ja, macht er Stay-Busy-Kampf, aber.
Ja, einfach um
Aber
sein
ja, aber
Ruf
das
nicht
ist
zu
so ein
schaden
Kampf,
oder
den
so.
braucht die Welt doch nicht. Wofür? Wofür macht man das? Das ist.
Naja, wartet noch auf seine größere Chance und will
Ja, so
einen
kann man das
sicheren
immer.
Sieg entgegengehen, aber bei Dennis Lewandowski, weiß ich nicht, mit seinem, also man kann ja nur mal so gucken, also bei seinem letzten Kampf hat er 159,7 Kilo gegen Fabio Wardley gewogen. Ja, und er ist 1,88 Meter laut Boxrec, 26 Jahre alt. Also man muss schon sagen, er hatte eine recht gute Amateurlaufbahn, also er war auch erfolgreich mit seinem Bruder und war auch besser in Form, viel besser in Form als Amateur. Also so schlecht ist er nicht. Er ist technisch
Nein.
schon gut ausgebildet. Sagen wir mal so, er ist eigentlich technisch besser ausgebildet als Marco Huck, weil er einfach diese ganze Boxschule mitgenommen hat. Aber Er ist halt gar nicht mehr fit, wie soll man das sagen? Er ist halt wirklich gar nicht mehr fit und wurde halt von Kampf zu Kampf.
Samira, sag's doch einfach, er ist fett.
Ich will kein Bodyshaming betreiben.
Nein, es ist.
Nein, aber ich bin schon sehr adipös, ne? Das ist.
Ja, also. Wenn es fast 160 Kilo sind bei 1,88 Meter, das ist fett. Nur nicht mal ein Profi-Bodybuilder wiegt so viel bei der Größe.
Ja, das ist schon, ja, es, auf jeden Fall ist es zu viel und ich weiß auch nicht, wie man da noch so, also es ist eigentlich ein Wunder, dass er da noch in den Ring steigen kann, aber.
Ich meine, wir wissen ja nicht, warum er so fett geworden ist. Man ruft dir mal die Bilder von ihm vors Auge, wo er gegen Tom Schwarz geboxt hat. Da war der ja physisch noch in einer ganz anderen Form. Da war er ja
12,5 Kilo, ja. Da war
ja, also so ein durchschnittlicher Schwergewichtler, so 110 oder so. Jetzt auch nicht der also ästhetische Athlet, aber war ja immer noch was anderes als jetzt 160 Kilo. Wer weiß, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht muss er ja Cortison nehmen oder sowas und ist deswegen auseinandergegangen. Oder aber ich hatte keine Ahnung.
Das war 2016 gegen Tom Schwarz. Auf jeden Fall hat er sich ja körperlich extrem verändert. So seit dem Kampf, kann man so sagen, wurde es halt immer mehr. Klar, aber ich weiß nicht, ob wenn du Cortison nimmst, heißt ja, dass du irgendwie krank bist. Ich weiß nicht, ob das dann gut ist, wenn du boxst. Also das ist halt auch.
Ja, ich sag ja nur, wir wissen ja nicht, warum er so fett ist.
Also ich meine, ich habe ihn ja auch gegen Boris Estenfelder verlieren sehen. Ist schwer zu sagen, das ist ein netter Boxer, so netter Typ so, aber da war eigentlich schon klar nach dieser Niederlage, dass er vielleicht auch nicht mehr, also auf jeden Fall so, dass er so eigentlich nicht mehr boxen sollte und da war er sogar noch leichter mit 143,2 Kilo, aber der trainiert halt auch nicht mehr richtig, das sieht man ja und also ich glaube nicht, dass er so trainiert wie früher und er nimmt das halt nicht mehr ernst und die letzten drei Kämpfe waren halt Niederlagen und da kann man sich, ja, weiß man, in welche Richtung das jetzt geht, ne?
Also, ja, ist ein Aufbaukampf. Eigentlich können wir jetzt auch schon aufhören, darüber zu sprechen.
Ja.
Ja, das
kann man so sagen. Ja, das eigentlich ist ja auch eher das Thema, dass Marco Hucken einen neuen Trainer hat, weil er echt schon einen Trainer hatte. Und der letzte war, glaube ich, Djihad Ali Khan. Jetzt hat er halt wieder einen neuen Trainer, der ist mit Patrick Dobroschi, der war ja selbst Profiboxer und ja, hat 18 Kämpfe. 13 Siege, 2 Niederlagen, 3 Unentschieden. Kennt man ja vielleicht noch so ein bisschen von früher. Aber ja, Huck wechselt seine Trainer halt echt sehr oft, würde ich einfach mal sagen. Ich weiß nicht warum, aber es ist halt schon auffällig, dass er einfach mal seine Trainer oft wechselt. Das ist
ja, will halt immer von den neuen Trainern viel lernen, ne? Nimmt immer das Beste mit von jedem Trainer.
Endlich.
Ja, man kann in jedem, in allem irgendwas Gutes sehen, ne?
Ja,
natürlich so, aber ja, aber weiß nicht, ist auch immer so nebenbei. Ja, ansonsten haben wir ja noch, wenn wir schon in die alten Sphären zurückgehen, ne?
Jawohl, Highlight.
Mit alten Namen, so, werden sich die alten Boxfans dran erinnern, an den Kubaner, der eigentlich auch mal als echt großes Talent so bei Sauerland gehandelt wurde, ne? Mit Juan Pablo Hernandez.
Der auch wirklich echt Skill hat, ne? Nur es mangelt an einem und das ist Kinn. Und das wird im Heavyweight ja noch verheerender sein. Also ich kann weg aussichten, ja, alles.
Ich würde nicht sagen Kinn, aber an genereller Stabilität.
Ja.
Ich glaube, der hatte auch viele Verletzungen immer.
Ja,
ne?
Sage ich ja.
Auch seine Hände, glaube ich, die waren ja auch so ein Grund, warum er damals, glaube ich, seine Karriere beendet hat. Eine Hand, ich meine, ist die jetzt besser geworden? Also keine Ahnung. Ich meine,
wahrscheinlich.
SES unter Vertrag, die haben jetzt wahrscheinlich einen Ersatz für Tom Schwarz gesucht. So kommt er ja so vor. Vielleicht ist er auch irgendwie der nächste Gegner von Marco Hook. Weiß man ja alles nicht, was da so gehandelt wird. Aber könnte ja sein. Marco Hook gegen Juan Pablo Hernandez wäre ja nicht so uninteressant, so könnte man machen.
Ja, aber aufgrund der Robustheit ist es schon, boah.
Ja, es ist halt für ihn gefährlich, ne? Man weiß halt, da, ja, der war halt schon früher instabil und wird es wahrscheinlich im Schwergewicht noch mehr sein, weil er auch nicht mehr so fit ist wie im Cruisergewicht und weil seine Karriere ja eigentlich schon beendet war. Das ist, ich meine, ja.
Ja, vor allem die Siege, die er hatte, die waren auch, also die waren jetzt auch nicht immer sonderlich eindeutig. Erinnere dich mal an das Ding von gegen Troy Ross oder gegen Firat Arslan.
Übel.
Ja. Da ist der beschützt worden. Da, also, das waren so diese Kämpfe, wo der Aslan mir so unglaublich leid getan hat. Der hat den durch den Ring geprügelt.
Teuros fand ich übelst schlimm. Das fand ich ganz, fand ich fast entsetzlich. Also das.
Ja, da hat, glaube ich, jeder irgendwie gedacht, so, das reicht jetzt auch. Also das hatte jeder Mitleid mit Firat Aslan dann. Also, ja. Das hat auch jeder gesehen und also, ja, dann so Kämpfe, man halt als, ja, weil die klar waren für die Fans.
Oder erinnert euch an den Kampf gegen Alexeyev zurück. Boah, was war der am Ende fertig gewesen?
Ja gut, es sind natürlich auch alles Leute gewesen, die, also gerade Cunningham, Troy Ross, Alexeyev, die jetzt brutale Qualität hatten. Ne?
Das ja, wobei Troy Ross, ging noch.
Doch, Troy Ross war richtig gut.
Ja, der war schon gut, aber der war jetzt auch nicht so super, super gut.
Ja, aber gegen heutige, also aus heutiger Sicht hat er schon gegen viel stärkere Leute irgendwie gekämpft, als viele das jetzt machen aktuell.
Krass finde ich ja, dass der nach dem Hernandez-Kampf nie wieder geboxt hat.
Ja, das stimmt.
Ja, aber das war
schon ziemlich. Ich glaube, das war ja wegen der Verletzung. Offiziell war es halt wegen einer Verletzung, warum er seine Karriere beendet hat, wenn ich mich nicht irre.
Nein, ich meinte Troy Ross.
Ach so, ja. Troy Ross. Ach so.
Troy Ross hat nach dem Hernandez-Kampf nie wieder geboxt.
Ja, aber bei Hernandez, ich meine, der ist 6 Jahre raus. 6 Jahre. Ist natürlich vom Können weit über dem, was eigentlich wahrscheinlich alle in Deutschland momentan boxenden Leute so können. Vom Talent ist er schon sehr eindrucksvoll, finde ich, der Hernandez. Also da ist schon eigentlich alles da, was du brauchst. Aber ich glaube, es ist einfach so, die Robustheit und die Einstellung, an der es da mangelt und nach 6 Jahren dann wieder zurück. Klar, irgendwelche Journeyman fertigt er alle immer noch so ab. Ohne Training gar kein Problem, aber ob da wirklich noch so der Antrieb da ist, ist nochmal, ich kann mir das nicht so vorstellen. Ist wahrscheinlich auch so, ja, ich meine, der wird jetzt nicht irgendwie irgendeinen super Job haben, wo der unendlich viel Geld verdient. Ich denke, das ist wahrscheinlich
eher so. Aber er ist Boxtrainer, auf jeden Fall auch. Also weiß nicht,
ja, aber was verdienst du denn da bitte?
Ich bin übrigens auch Boxtrainer. Ich habe zwar momentan kleine Klienten, ne? Aber wenn jemand mich trainieren lassen will, ne? Also ich bereite da günstig vor die Kämpfe. Nur 50.000 Euro.
Und du kannst eine echt gute Pasta machen.
Pasta, genau.
Aber ich kannst wahrscheinlich auch sehr gut die Gegner analysieren. Das ist absolut. Vielleicht auch ein gutes.
Des Weiteren bin ich auch hier Makler und was bin ich noch?
Hausmeister.
Hausmeister, Berater.
Podologe.
Ja, Dennis. Ja.
Alles in einem.
Genau, Hairstylist, Raumstylist.
ja,
Feng Shui Master. Und Yogalehrer.
Ungeschützte Berufe ist super. Also wenn da jemand Interesse hat, wie gesagt, für nur 50.000 trainiere ich alles.
Heilpraktiker.
Das auch. Also
und du bist natürlich ausgewiesener Homöopath.
Absolut. Ich habe hier so heilende Steine und so. Ne? Die können vielleicht. Ich koste aber noch einen kleinen Obolus extra dann. Ja, das ist überhaupt gar kein Problem.
Nee, ich glaube, Boxtrainer ist schon geschützt, also du musst auf jeden Fall da einen Schein machen. Also ein bisschen was musst du dafür tun, aber ich glaube, es ist nicht so schwer. Von daher.
Ja, es gibt so ein paar Sachen, es ist, also klar, ein bisschen musst du was dafür tun, aber auch nicht so viel. Wusstest du zum Beispiel, wenn du ein Tätowierstudio aufmachen musst, dass du eigentlich nur einen Gewerbeschein anmelden musst für ein Tätowierstudio und das war's?
Tätowieren?
Ich aber das du darfst noch nicht tätowieren, gemacht, aber ich oder?
Könnte doch auch meine Dienste anbieten.
Tätowierer ist meines Wissens kein geschützter Beruf, weil das ist ja kein Ausbildungsberuf.
Nee, da kaufst du dir so ein Gerät, kaufst dir irgendwie ein paar Schweinehäute, wo du ein bisschen drauf rumtätowierst und dann, wenn du künstlerisch einigermaßen begabt bist, gut malen bist, kannst und so, dann kannst du auch, dann läuft das schon. Vielleicht am Anfang nicht ganz so, aber mit der Zeit.
Richtig.
Ja, ist halt also interne Ausbildung, ja. Ist halt. Ja, okay, also, aber als Trainer wird er schon, okay. Als Trainer wird der Hernandez wahrscheinlich schon dir einiges beibringen können, sagen wir so.
Absolut.
Also technisch auf jeden Fall. So. Also dafür ist es ja echt nicht schlecht.
Der hat doch mal den Tepa trainiert. Im Kampf gegen den Hellenius.
Echt?
Ja, ist nicht sonderlich gut ausgegangen.
Achso, das weiß ich gar nicht mehr. Hat den nicht Oktay Uğurkay da noch trainiert?
Nee.
War das davor oder danach?
Also der, nee, nee, während, also ich weiß, der Hernandez hat den Teapot während des, also für den Kampf und während des Kampfes mit Helenius betreut.
Ach krass, okay.
Ja. Der Robert ist übrigens, falls ihr das nicht wisst, auch Schauspieler. Also wenn ihr da einen Hollywood-Blog was da drin hört, 10 Millionen, spielt er jede Rolle.
Ja, ja. Also vom mexikanischen Gärtner über die weiße, über das Latiner Hausmädchen, zum weißen Bankenboss und zum schwarzen Straßenrapper beherrsche, habe ich ein sehr weites Repertoire.
Du spielst auch ja alles eigentlich, kannst du spielen. Das ist überhaupt gar kein Problem.
Ja, ja.
Da muss nur das Angebot von euch kommen, wenn ihr da Interesse genau. habt.
Also ich bin auch ein sehr gewissenhafter Charakterdarsteller.
Ja.
Für meine letzte Rolle in einem holländischen Drama habe ich 8 Monate in einer Käsefabrik gearbeitet. Und ja. Niemand wollte meinen Cash kaufen.
Ja, aber man kann da Hernandez nur viel Glück wünschen. So,
ja, ne? Werden Weil, wir sehen. Was
ja, dann, ja, aber ich meine, Talent hat er einfach. Das ist einfach schade. So. Wie es halt bei vielen Kubanern so ist. Das ist eigentlich echt alles da bei ihm, nur umzusetzen im Ring war halt dann oftmals schwierig, wenn man es runterbricht. Er hat ja auch erst eine Niederlage auf dem Papier, was ja, ne, und hat gegen echt gute Leute geboxt. Also schon ein bisschen traurig so, ne? Hätte vielleicht auch ein bisschen besser laufen können.
Ja. Aber in Deutschland kann er schon einiges ausboxen am Schwergewicht. Ja. Also das Einzige, was da am schwersten wahrscheinlich wird Agit Kabayel sein. Gegen alle anderen wird er bestimmt, also wenn er einigermaßen fit ist und nicht wirklich seine Verletzung auskuriert hat, dann wird er ja gegen die meisten wahrscheinlich gar nicht schlecht aussehen.
Denke ich auch. Vor allem muss er sich von niemandem verstecken. Nur von den Leuten, die ein bisschen mehr Dampf haben. So, ne?
Ja.
Ja, aber wer hat denn Dampf in Deutschland?
Ja, oh, das ist ja so die Frage, ne?
Selbst Kabayel hat nicht den großen Dampf.
Nee.
Der kommt mehr, also wenn Kabayel jemanden vorzeitig rausnimmt, dann kommt das meistens eher über die Workrate als über die als über die Kraft.
Nicht über die One-Punch-Power.
Die hat da in Deutschland keiner.
Nee, aber Kabayel ist auch so eigentlich der einzige, wo ich sagen würde, ja, das würde vielleicht ein bisschen schwierig aufgrund der physischen Nachteile, so, dass er den einfach.
Und Marco Huck zum Beispiel, weiß man gar nicht, ne, wie denn so ein Kampf gegen Marco Huck ausgehen würde.
Ich weiß gar nicht, ob Marco Huck, ich finde den jetzt nicht mehr wirklich hart schlagen. Er kann natürlich auch hauen, aber.
Aber ein Huck ist auch manchmal auch nicht mehr, also er kann schon hart schlagen, ist aber jetzt nicht jemand, der einen mit einer Hand rausnimmt und der kam ja auch manchmal dann so über eine Vielzahl an Schlägen.
Ja, seine Salven dann, wenn er so abgefeuert hat, ne, so 5, 6
Hände. Und das ist auch schon eine Weile her.
Ja, deswegen.
Das ist schon eine ganze Weile her. Ich will jetzt mal auch nicht, auch die letzten 2 Kämpfe vom Huck, die der im Schwergewicht hat.
Ja, da konnte man.
Ich will die jetzt nicht schlecht reden, aber einen Sacklamm, der schon weit über 40 war und schon diverse Niederlagen auf dem Tacho hat, auch nie so ein guter Boxer war, außer ein fleißiger Arbeiter. Das darf man jetzt auch einfach nicht zu hoch bewerten.
Nee, ich gucke nur gerade, also bei Boxer ist er auf Position 1 im deutschen Schwergewicht gerankt, ne? Also Marco Huck. Deswegen.
Und ich verstehe nicht, weswegen.
Ja, das ist schon nur durch seine. Ja, seine Punkte kommen ja mit, ne? Auch aus dem Cruisergewicht
kommen
ja alle mit. Und deswegen ist das halt so, sonst wäre das halt nicht so. Und ich glaube, das Einzige, was für Hernandez wirklich ein bisschen gefährlicher wäre, wäre Kabayel und Huck. Und alle anderen, okay, Dmitrenko, Hammer hätte er auch wahrscheinlich schon einfach, weil das richtige Schwergewicht
ist. Ja, Hammer wäre unangenehm.
Das wäre auch schon unangenehm, aber alles, was da runterkommt, so, puh. Das müsste ja eigentlich.
Wenn er sich nochmal in gute Form bringt.
Ja, eigentlich schon. Von daher müssen wir mal abwarten, wie sein erster Kampf wird. Dann wird man mehr sagen können, so wie er drauf ist.
Ja, ist auf jeden Fall spannender, als wenn man jemanden ganz, wo es quasi aussichtslos ist, unter Vertrag nimmt. Von daher, er kann halt schon was und wird man sehen, inwieweit das.
Ja, für ein paar Kämpfe wird der auf jeden Fall noch gut sein.
Genau.
Ja. Können wir noch eine News nennen? Da kommen wir vielleicht wird er auch gegen Mahmoud Shah antreten. Ich meine, den gibt es ja auch noch. Dann wird Juan Pablo Hernandez vielleicht noch Weltmeister. Wer weiß.
Also ja.
Die Chancen sind da. Man muss nur zugreifen. Also auf jeden Fall, ja, Mahmoud Shah hat sich in einem offenen Brief an die Öffentlichkeit gewandt. weil er anscheinend in der Corona-Pandemie sehr viel Zeit hatte zum Nachdenken und jeder, der irgendwie seine letzten Kämpfe verfolgt hat und was da so alles so war und mit seiner Staatsbürgerschaft, da ging es ja immer hin und her, für wen jetzt der WM-Gürtel ist, für Deutschland oder für irgendwelche anderen Länder, keine Ahnung. Er hat ja da irgendwie öffentlich geäußert, dass er irgendwie schon einen deutschen Pass hätte, was er jetzt widerrufen hat, was gar nicht so ist. Keine Ahnung, und sich entschuldigt und erklärt, warum er seinen Namen von Manuel Char halt in Mahmoud Char wieder umgenannt hat und ja, dass er halt dachte, er kann sich irgendwie durch diesen deutschen Vornamen besser integrieren oder so, oder mehr anerkannt wird und so ein bisschen ja seine Situation erklärt, wie das als Flüchtling so war, dass er halt irgendwie auch seinen Ort und so nicht verlassen konnte und ja, wie so eine große Entschuldigung auf jeden Fall. Im Endeffekt ist er jetzt wieder bei EC Boxing zurückgekehrt, bei Roy Jalan, deswegen kam wahrscheinlich auch vorher keine Kämpfe so richtig zu.
Was heißt denn zurückgekehrt? Der war doch nie bei dem. Der hat doch, glaube ich, mal eine Kooperation bei dem, mit dem
ja,
gehabt.
Aber er hat schon mal auf seiner Veranstaltung, glaube ich, irgendwas geboxt und so, das auf jeden Fall.
Ja, okay, aber meines Wissens war der jetzt nie bei dem unter Vertrag.
Ja, das wahrscheinlich nicht, aber die kennen sich halt auf jeden Fall, sagen wir mal so. Er ist jetzt auf jeden Fall, er hat seinen neuen Promoter, ist Errol Jalan, und sein letzter Manager war ja dieser Christian Jäger von Global Sports und Bernd Trendelkamp von Global Sports, genau, die haben ihn ja unterstützt, wo wir immer den Namen nicht drauf gekommen sind. Anscheinend hat er sich von denen getrennt und ja, muss man jetzt sehen, was da dann noch so demnächst von ihm kommt.
Eigentlich will ich ja nicht mehr über den sprechen.
Ja,
nicht, bis der mal endlich wieder boxt. Der Box hat halt fast 3 Jahren, hat er nicht mehr geboxt. Und wir reden noch über den. Warum eigentlich?
Ja, weil wir jetzt wissen, dass er bei Errol Jalan ist. Und Errol Jalan hat ja gerade sehr viele Kämpfe für seine Boxer im Ausland organisiert wahrscheinlich. Also wir haben ja jetzt, ich sage ja nicht, dass die erfolgreich sind, aber Michael Wallisch, dann kommt Erik Pfeiffer demnächst, dann kommt Sebastian Formella und bald wird Manuel Char auch im Ausland boxen.
Das wird kommen, aber...
Der Schritt sozusagen.
Ich gehe da schwer von aus, weil ich glaube, weil einfach in Deutschland damit kein Geld zu verdienen mehr ist.
Ja, zu wenig halt, ne? Du kannst ihn natürlich wirklich gegen Hernandez oder so stellen oder gegen Caballel, aber daran hat er kein Interesse, weil das zu wenig Geld gibt dafür.
Richtig.
Und er dann seinen Gürtel verliert, sozusagen, im Kampf. Und das ist für ihn natürlich scheiße so. Deswegen wird es dazu leider nicht kommen, obwohl das eigentlich sportlich interessanter wäre, als wahrscheinlich das, was dann demnächst so kommt. Ja, wir müssen auch nicht länger darüber reden. Mal gucken, wann er boxt. Aber ich denke, er boxt bald. Werden wir bestimmt bald hören.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder.
So ist es.
Bis dann.
Tschüss.
Deutschlands erster und einzig wahrer Podcast zum Thema Boxen. www.boxpodcast.de. Interviews, Analyse, noch viel mehr. Folgt uns auf Instagram und Facebook, YouTube, iTunes Music und Spotify. www.boxpodcast.de. Aber nur, wenn ihr ehrliche Meinungen wollt.